Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen beim Le Brunch in Episode 3504 am 17. November im Jahre 2024 sind versammelt Anne, Manu und ich, Michi, für euch im Brunch.
Hallo,
guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe das Besteck zur Seite gelegt. Wie deckt ihr ein, wollte ich fragen, wenn ihr jetzt Brunch in Real Life hosten würdet? Habt ihr das Messer rechts, die Gabel links und wo kommt der Löffel hin? Gleich mal ein bisschen Bildungsfragen.
Ja, du meinst jetzt, wo es hinkommt, wenn man nach Knigge agiert oder ja, wo ich es hinlege? Ja,
also
links,
beides.
Rechts, oben natürlich.
Okay.
Das ist ja, wie es eingedeckt wird, aber beim Brunch, ich lege das meistens einfach halt alles rechts neben den Teller.
Tatsächlich? Ach Manu, du alter Seelenverwandter, ich mache das auch so. Anne, wann du, wie du?
Ich mach's wie beim Mikado. Ich stelle alles auf und dann lasse ich es einmal fallen.
Sehr schön. Und mit diesem Witz machen wir direkt die Minipause, weil es geklingelt hat. Wir reden heute unter anderem über ganz viele Geburtstage. Half-Life 2 hatte Geburtstag, Warcraft hatte Geburtstag. Mein Mac Mini hatte keinen Geburtstag, aber ich habe jetzt einen. Manu hat Redacted gespielt und Anne Doki Doki Literature Club Plus. Was es da mit dem Plus auf sich hat, das interessiert mich ja schon. Aber erstmal gibt Manu einen Überblick über die zwei vergangenen Premium-Episoden, bitte.
Gott, bist du alt. Man hört richtig, wie du außer Atem bist. Da haben wir doch nur Anna doch nur einen kleinen Witz gemacht. Da war doch dazwischen gar nichts. Na gut. Der Wochenrückblick. Micha hatte eine wunderbare Retrospektivfolge zu FMV Adventures, also Seven Guests, Phantasmagoria und so weiter. Zusammen mit Wolfram sind die so ein bisschen ins Schwelgen gekommen. Auch einer meiner Lieblingsspiele war da dabei, nämlich dieses Toonstruck. Das habe ich sehr plastische Erinnerungen daran. Also Spiele, bei denen eben abgefilmte SchauspielerInnen dann in Point-and-Click-Adventures meistens auftauchen, haben sie so ausführlich gesprochen, dass, wenn ihr uns entsprechend Feedback gebt, da wahrscheinlich auch noch eine zweite Folge drin wäre. Die zwei haben ja das schon mal gemacht, so eine Retrospektive über FMV Shooter, also so andere Art von Genre, und jetzt FMV Adventures, da gibt es aber noch ganz viele.
Also FMV Rennspiele zum Beispiel.
Genau, da gibt es auch richtig viele. Also gebt uns da Feedback, wenn euch die Folge gefallen hat. Micha steht ja eh total auf so Retrospektiven. Machen wir gerne mehr. Und du hast mit Gloria gesprochen über ein sexy Game. Die haben ja schon, also Nina und Gloria haben ja schon über sexy Baldur's Gate ausführlich gesprochen bei Random Encounters. Aber diesmal ging es ganz klassisch in einem Review über Dragon Age The Veilguard, was es eben vor allem auch halt von Baldur's Gate 3 unterscheidet. Hat mir sehr gut gefallen, die Folge auch mit euch beiden.
Freut mich zu hören. Ich bin auch noch gespannt auf Feedback, wie ihr die Episode fandet, wie ihr vor allen Dingen aber auch Dragon Age The Veilguard findet und den Neuanfang von BioWare. Das ganze Themenspektrum werden wir auch oder haben wir im Cast, wie sagst du immer so schön, Manu, vercastet. Das ist jetzt weg. Da wird nie wieder drüber gesprochen. Das ist vercastet. Und vom Faircasten kommen wir zur Verlosung. Da haben wir The Legend of Zelda Echoes of Wisdom immer noch am Start. Wenn ihr uns unterstützt auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin, dann seid ihr direkt im Lostopf dabei und könnt Echoes of Wisdom, das Abenteuer von Prinzessin Zelda, gewinnen für die Nintendo Switch.
Genau, und Stichwort Nintendo, wir haben schon länger nicht mehr angeteasert, was wir nächste Woche machen. Anne und ich bereiten gerade den Cast vor zum nächsten Nintendo-Spiel. Also Nintendo ballert ja jetzt im Herbst ganz schön raus und hat irgendwie alles noch schnell released, was irgendwie auf der Switch 1 noch erscheinen muss. So habe ich das Gefühl, oder? Also anders lässt sich
ja,
das
alles
nicht
erklären.
Raus. Alles muss raus, bevor die Switch 2 kommt. Wir spielen gerade das neue Mario und Luigi The Brothership Abenteuer.
Brotherhood.
Und, das Brotherhood.
Ja, genau. Nein, es heißt
Brothership. Nein, es heißt wirklich Brothership.
Wirklich?
Ja, ja, ja. Weil die sind ja auf einem Schiff.
Ach, deswegen.
Ja, genau. Und ja. Das spielen wir gerade ausführlich und kommt dann Anfang nächster Woche.
Ah ja, spannend. Aber ich finde ja, eigentlich macht Nintendo das doch richtig, wenn sie jetzt mit Mario Party Zelda und dem Mario und Luigi haben sie halt, finde ich, ein absolut normales, gutes Weihnachts-Line-Up. Mhm. Wenn ich das jetzt vergleiche, was hat denn Sony jetzt abseits von Hardware, gerade softwaremäßig, was sie releasen? Fällt euch irgendwas ein?
Lego Horizon ist gerade noch mal als Lego-Spiel rausgekommen.
Okay, ja. Da gebe ich mal 0,5 Spiele für. Ja. Aber ansonsten ist da wenig, ne?
Ja. Nee, aber Nintendo ist ja typisch auch fürs Weihnachtsgeschäft vorbereitet. Aber ich finde halt Mario Party und Mario und Luigi so zeitnah rauszubringen, fand ich jetzt schon irgendwie erstaunlich.
Ja gut, aber Weihnachten kriegst du halt die Leute, die dann irgendwie den Kindern auch mal zwei Spiele schenken oder halt Oma, Opa eins, Mama, Papa eins und fertig ist der Drops. Mhm. Die PS5 Pro muss man sich schon selber kaufen. Das ist kein Weihnachtsgeschenk, Freunde.
Ich finde es insofern spannend, dass Microsoft ja noch einen großen Titel hat mit Indiana Jones, der jetzt kommt.
Stimmt, im Dezember.
Und PlayStation so ein bisschen mit leeren Händen für diesen Abschnitt des Jahres quasi dasteht. Das ist sehr komisch, weil man eigentlich immer so am Ende des Jahres auch immer so einen PlayStation-Blockbuster nochmal hat. Mhm. Und der ist jetzt irgendwie nicht gegeben. Es kommt noch dieses unglaublich beliebte Infinity Nikki raus. Ja. Aber ist ja kein PlayStation-Exklusivtitel. Von daher, das werden wahrscheinlich auch viele Leute auf der PlayStation spielen. Ist ja auch ein kostenloses Spiel, ein Free-to-Play-Titel. Da freuen sich natürlich die Leute drauf. Aber jetzt am Ende des Jahres quasi keinen PlayStation-Titel zu haben, sowas wie God of War Ragnarok oder so, ist schon ein bisschen seltsam, finde ich auch.
Vor allem in Kombination mit eben der PS5 Pro.
Ja, ja.
Und Microsoft hat ja nicht nur Indiana Jones, sondern für die Ü40-Fraktion wie mich, es kommt ja auch noch der Flight Simulator 2024 jetzt raus.
Auch das
noch. Ja, das darf man nicht unterschätzen.
Nächste Woche drüber.
Nicht unterschätzen, was das für eine Zielgruppe auch ist.
Vor allen Dingen, was das für eine monetär interessante Zielgruppe ist, die mal eben auch problemlos 180 Euro mal eben für ein Spiel rüberscheffelt, damit die ganzen Flugzeuge dabei sind, die sie schon lieb gewonnen haben. Also das ist...
Und wir dürfen auch nicht vergessen, Microsoft hätte dann auch noch, wenn es nicht verschoben worden wäre, auch noch Avowed gehabt.
Von
Obsidian wäre ja auch eigentlich noch im Herbst rausgekommen. Das wäre ja auch eher Microsoft zuzuordnen gewesen.
Genau, kommt jetzt im Februar, ich glaube 7. Februar oder so.
Genau.
Ja, kommen wir von den teuren Spielen zu absolut kostenlosen Spielen. Damit rein in die Games. Half-Life 2 wird genau heute 20 Jahre alt. Ist das nicht schön?
Ja, danke. Jetzt fühle ich mich alt.
Ja, du wirst dich gleich noch viel, viel älter fühlen, wenn wir dann über Warcraft wird 30 reden. Aber Half-Life 2, Valve hat eine Dokumentation rausgebracht, zweistündig das Ganze, mit wunderbaren, bisher nie zuvor gesehenen Szenen aus der Entwicklungsgeschichte. Es gibt ein komplett neues Dev Diary, also wer sich jetzt Half-Life 2 nochmal retrospektiv anschauen möchte, und durchspielt, kann, wie schon bei Half-Life 1 ja auch, so eine neuen Audiodokumentarspur laufen lassen.
Beim Spielen.
Genau, beim Spielen. Da sagt dann Gabe Newell was zu der Entwicklungsgeschichte oder halt die Level-Designer, warum sie sich hier und da dafür entschieden haben. Sowas Ähnliches gab es ja auch schon vorher und jetzt eine komplett neue Spur nach dem 20-jährigen Geburtstag. Nice. Gleichzeitig haben sie das Spiel komplett geupdatet, viele Bugfixes gemacht, ein paar grafische Erneuerungen eingefügt. Und alles zusammengezurrt. Also erstmal der Hinweis, ihr bekommt es gerade gratis, wer tatsächlich Half-Life 2 noch nicht besitzen sollte, bekommt es geschenkt, wo andere eine Anniversary Edition Reforged für 50 Euro angeboten hätten, gibt's Half-Life 2 bei Valve einfach mal so geschenkt zum Geburtstag. Und ihr könnt Episode 1 und 2, kriegt ihr direkt mitgeschenkt, jetzt in Half-Life 2 auch integriert spielen. Das heißt, das ist jetzt eine komplette Erfahrung.
Muss man vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, Episode 1 ist nicht das Prequel, sondern das waren quasi die zwei DLC-Pakete, könnte man so sagen, die Erweiterungen. Half-Life 2 hatte dann ja nie Half-Life 3 bekommen, aber eben Episode 1 und 2.
Und sie haben auch nicht Episode 3 bekommen, weil auch die Geschichte ist nicht wirklich zu Ende erzählt.
Hör mir auf, danke. Streu doch nicht noch extra Salz in die Wunde. Nein, aber um noch mal was dazu zu sagen, Half-Life 2 war für mich wirklich so prägend. Ich finde es bis heute ein unfassbar tolles Spiel, was diese ganze Atmosphäre angeht, ist genau meins gewesen. Auch dieser Sprung von Half-Life 1 zu 2, auch aus technischer Sicht, war ja unfassbar. Diese Physikspielereien.
Physik, genau.
Unfassbar ghoul. Cool. Ghoul.
Ghoul sind auch
unfassbar
drin.
Cool. Ghoule sind auch drin. Genau, an die habe ich nämlich gerade gedacht. Und dann auch mit diesen Motorized Vehicles, wie heißt das denn? Mit diesen Fahrgeschäften. Nein, mit diesen Fahrzeugen dann auch. Weißt du, dieser.
Es gab Buggies, genau.
Buggies und so.
So geil. Ja, aber die hatten eine richtig geile Fahrphysik. Ja. Also auch, dass die Räder halt einzeln dann aufgekommen sind. Das hatte halt schon den Stil, was ansonsten vielleicht noch ein Colin McRae Rally oder so ein paar Jahre vorher gemacht hat.
Angefühlt.
Und das das auf einmal in einem 3D-Shooter war schon extrem beeindruckend.
Und diese Sounds, die sind bei mir eingeprägt, dieses Heilen. Weißt du, ja. Und diese also
Sounddesign, diese
Soundgeräusche.
Können die. Ja. Es ist innerhalb dieser Dokumentation auch vieles dann gesagt worden, natürlich, warum es nie Episode 3 gegeben hat, warum es nie Half-Life 3 gegeben hat. Und viele haben ja spekuliert, jetzt zum Geburtstag, jetzt kündigen sie es an. Nein, haben sie natürlich nicht gemacht. Und es sieht auch eigentlich düsterer denn je aus, weil diese Aussagen dazu klingen so wirklich nach dem Motto, ja, wir haben dann an Episode 3 gearbeitet, waren 6 Monate drin, und dann kam halt Left 4 Dead und da waren auf einmal, waren wir intern so geil drauf und wir mussten das fertig kriegen. Das Half-Life 2 Team wurde dann abgezogen und hat bei Left 4 Dead mitgeholfen. Und danach, so die Aussage, wurde nie wirklich wieder ernsthaft bei Valve intern an Half-Life 3 oder Episode 3 weitergearbeitet. Es gab halt immer noch, oder es gibt intern, das sagen sie aber auch schon über viele Jahre hinweg, diese Story-Entwürfe, wie es weitergeht, aber spielerisch gab es noch nichts Großes.
Sehr schade. Deswegen mag ich Left 4 Dead jetzt noch weniger. Vielen Dank.
Magst du es wirklich nicht? Ist ja eigentlich ein cooles Spiel.
Ja, habe ich jetzt nur so gesagt, weil jetzt habe ich einen Sündenbock für Half-Life 3. Ja.
Ich fand Left 4 Dead damals sehr, sehr faszinierend. Es ist schon cool, dass es das gibt, aber es ersetzt natürlich kein nicht abgeschlossenes Half-Life.
Immerhin haben wir ja Half-Life Alyx gekriegt, aber das
und auch da geht es irgendwie nicht weiter. Das geht ja genau bis zum identischen Punkt. Ja. Also da, wo Episode 2 aufhört von Half-Life 2, da endet auch Half-Life Alyx.
Ist schon ein Troll-Move, ne?
Ja, voll. Aber anders als bei Duke Nukem Forever werden wir, glaube ich, auch nie ein Happy End zu dieser Story sehen. Also ich glaube, Half-Life 3 wird nie kommen. Das ist komplett weg.
Weiß ich nicht. Wenn genügend Generationen an uns vorbeigehuscht sind und wir unter der Erde liegen oder über der See verstreut sind, dann kommt vielleicht irgendwann mal ein Half-Life 3. Ja, für uns ist es wurscht, weil wir kriegen
ich mein,
ja nicht
es nicht. Es ist insofern wurscht, weil ein Half-Life 3 wird dann halt jetzt ab jetzt sowieso die große Schwierigkeit haben, überhaupt noch Leute anzusprechen, die den alten Teil kennen. Weißt du? Also,
das ist eine gute Frage. Ich habe mich sowieso gefragt, wie viele der 12-Jährigen sind, die tatsächlich vielleicht Half-Life 2 gar nicht in der Steam-Bibliothek haben, nehmen sich das jetzt kostenlos mit und gucken dann noch rein? Sind das alles so wie früher angehende SpielejournalistInnen und die quasi Geschichtsunterricht machen wollen? Oder sind das wirklich Leute, die noch geil sind?
Ich kann es ja aus First-Hand-Experience sagen, dass mein Sohn natürlich, als er jetzt dann erwachsen wurde, dann auch irgendwann von Leuten gehört hat, so Half-Life 2 ist so ein legendäres Spiel und so. Und dann hat er das halt mal angefangen, hat mit Half-Life angefangen und war sehr underwhelmed, weil natürlich die Erwartungshaltung so groß ist, dass es das Über-Gott-Spiel ist. Und dann spielst du halt Half-Life 1 und es ist halt ein normaler Shooter im ersten Moment. Ja, du läufst durch Gefängniszellengänge und ja, es haut dich ja erstmal nicht um, wenn du jetzt damit
es nicht ist damit ein dabei atmosphärischer warst. Einstieg, ja.
Genau.
Ja.
Und es hat ja schon auch ein paar Längen, so diese Spiele. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass es jetzt ein 10-von-10-Spiel sofort in dem Moment ist, sondern es hat ja historisch gesehen auch einfach tolle Dinge gemacht, die heutzutage eher normal sind.
Ja, und trotzdem finde ich, es ist schon noch deutlich näher dran an einem 10-von-10-Spiel als viele der danach erschienenen Spiele jetzt in den letzten 20 Jahren. Wenn man Half-Life 2 die Chance gibt, hat man eine Full-Life-Experience, was Spielspaß angeht. Also von daher große Empfehlung. Ich würde das gerne zwischenschieben, weil du gerade so gesagt hast, die Wunderspiele. Wenn man jetzt 12 ist, was sind die 5 legendären Spiele, wo man sich quasi als Gamer es sich nicht erlauben kann, sie nicht mal angeguckt zu haben und 4 Stunden gespielt zu haben?
Das klingt nach einer eigenen Folge. Making a Top 5, oder?
Ja, ohne Scheiß. Also, weil da hat ja wirklich jeder auch seine eigene Meinung zu dem Thema, was man unbedingt seinen Kindern zeigen würde.
Nehmen wir
sowas
gleich im Anschluss auf. So, und jetzt machen wir erstmal weiter. World of Warcraft, beziehungsweise Warcraft ist 30 geworden. Warcraft 1.
Stimmt,
damals nicht World of erschien. Warcraft. Genau. Ja. World of Warcraft ist 20 geworden. Also 94 Warcraft. Dann kam ja Warcraft 2 und Warcraft 3. Dann World of Warcraft und alles andere. Es gab, glaube ich, nochmal dieses Adventure, dieses, was so ein Point-and-Click-Adventure werden sollte, was da nie erschienen ist, rund um Thrall, den berühmten Ork aus Warcraft. Und Blizzard hat jetzt unter der neuen Schirmherrschaft von Microsoft, ja, keine BlizzCon, aber ein großes Warcraft-Jubiläums-Event abgehalten, wo viele Neuankündigungen drin waren, die alle sehr, sehr schön und gut präsentiert waren. Also man sieht, wo das Geld hinkommt von Microsoft. Ich finde, da steckt jetzt wieder viel, viel mehr Liebe drin als in den Events, die zuletzt unter der Activision-Flagge gemacht wurden von Blizzard. Und es gibt jetzt Warcraft 1 Remastered, Warcraft 2 Remastered.
Reforged heißen die doch, oder?
Nee, Die sind einfach remastered. Und dann gibt es Warcraft 3 Reforged, was ja so der absolute Shitstorm war vor 4 Jahren, zu Beginn der Pandemie, als alle dann sich gefreut haben, ah, endlich das Warcraft 3 Remake. Und das war aber so gar nichts. Das ist ja technisch durchgefallen bei den Fans. Dann gab es online mit der Ladder und dem ganzen Kram auch riesen Aufschrei.
Die Ladder, du Schuft.
Und selbst da sind sie jetzt nochmal rangegangen, mutig, und haben eine Version 2.0 veröffentlicht. Die also habe ich dann direkt.
Reforged hätte THQ das genannt.
Reforged, genau. Und nochmal 40 Euro verlangt.
Genau.
Das Update ist kostenlos. Ich habe direkt natürlich das Ganze ausprobiert. Und es gibt Classic-Grafik jetzt aber auch HD aktualisiert. Das heißt, wer mit dem ganzen grafischen Update-Kram nicht zufrieden ist oder den eh nicht wollte, der bekommt jetzt den Look von früher in hochauflösend. Und es gibt bei der Übersicht durchaus Argumente, warum man das machen sollte. Und wenn man ein Veteran ist, will man natürlich auch, dass die Einheiten so aussehen, weil man einfach E-Sport-technisch so darauf gepeilt ist, dass das, wenn das jetzt anders aussieht, macht man sich nur persönlichen Nachteil. Da sind sie wirklich clever reingestiegen. Allerdings haben sie sich auch wieder, wie Blizzard Neuzeit typisch, ein paar Fauxpas erlaubt. Und wenn ich da einmal ausholen darf, ich habe auch Warcraft 1 Remastered mir angeguckt. Und oh boy, sie machen einen riesen Hightei drum, dass sie halt alles neu gezeichnet haben. Und diese Pixel-Figuren, die man in diesem Echtzeitstrategiespiel ja von oben sieht, waren in der Auflösung 320x200 vorliegend. Und wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, ist eine Auflösung, die würde eher so Breitbild 16:10 ungefähr sein. Mhm. Und das haben sie halt genommen und basierend auf diesem Seitenverhältnis die Einheiten neu gezeichnet und auch das HUD-Menü, das hat, wo man dann die Einheiten ausbildet und so alles gemacht. Aber in Wirklichkeit waren das Tall Pixels. Das war natürlich ein 4:3-Bild und wurde in der Höhe gestretched, sodass es auf den alten CRT-Monitoren halt richtig aussah. Dann waren auch Oval und die Orks waren nicht ganz so fett wie jetzt in dem Remake, Remaster. Das bedeutet, sie haben alles neu gezeichnet oder, so sagt der böse Gamer oder die böse Gamerin da draußen, von einer KI mal eben neu zeichnen lassen und das Ganze veröffentlicht. Und jetzt ist es halt so eine Shitshow, weil alle, die das von früher kennen und wissen, wie es auszusehen hat, sehen das natürlich irgendwie auf den ersten oder zweiten Blick und denken sich, ach du Scheiße, das kann doch wirklich nicht sein, dass da nicht einer, der älter ist als 30, sich mal drauf geguckt hat und den erklärt hat, wie das auszusehen hat. Vor allen Dingen bei Warcraft 2, dem Remaster, da ist es dann halt 640x480. Das ist eine 4:3 Auflösung. Da ist das mit den Redraws dann alles auf einmal richtig. Und selbst wenn man die Sachen dann halt direkt hintereinander spielt, müsste man ja erkennen, weil die sind ja vom Stil schon sehr ähnlich, dass da irgendwas mit Teil 1 nicht stimmt. Und jetzt haben sie den halt komplett remastered in diesem falschen Aspekt, was ich halt super peinlich finde. Es ist am Ende wahrscheinlich wurscht. Du kannst ja auch einfach die Version auf Good Old Games spielen oder halt eine bei Exodus dir runterladen. Und selbst die hat viele der Quality of Life Features wie Gruppierungen und alles und Rechtsklick für Einheiten dahin schicken. Das sind natürlich auch Sachen, die sie jetzt hier eingebaut haben. Aber wie kann das passieren? Sie hätten wirklich nur einen Entwickler oder so da von früher nehmen müssen, dass er mal drauf guckt. Der hätte das doch sofort gesehen. Da sieht man, auch bei so riesig großen, millionenschweren Businesses gibt es einen absoluten Generationsgap. Das scheinen einfach alle Leute jung zu sein, die dachten, okay, nö, wenn das jetzt hier ist, dann mache ich das jetzt so. Oder es hat halt einfach wirklich gar keinen interessiert. Es gab keine Qualitätssicherung.
Crazy.
Könnt ihr euch das erklären?
Nee, also das lässt mich jetzt wirklich baff zurück, weil es ist doch so eine heilige Marke auch. Ja. Das muss man doch irgendwie.
Zum 30. Geburtstag, ja. Das macht es irgendwie halt so viel schlimmer. Das hat so diesen realistischen Anstrich von, ja, wir spielen halt diesen geilen Geburtstag vor und wir wollen das auch feiern, wir finden es alle geil, aber machen dann halt so einen dieser Stümperfehler. Das ist so wie, als würde dein Sohn oder deine Tochter Geburtstag haben und der steht total auf Züge. Ich rede gerade gar nicht aus privatem Anlass oder so darüber. Und du würdest dann halt ein Flugzeug aus der Torte machen und dem das vorsetzen. Und sagen, ich habe mir so viel Mühe gemacht. Hier, bitte sehr. Happy Birthday. Mama, ich mag keine Flugzeuge, ich mag Züge. So kommt mir das vor. So hingeschlammt. Echt traurig.
Sehr schade. Also,
Ansonsten Warcraft 3, wie gesagt, jetzt spielbar, ist gut. Dann wollte ich es auf meinem neuen Mac Mini spielen. Da läuft Warcraft 3 Reforged dann aber komischerweise gerade überhaupt nicht mehr. Auch wo ich mich frage, hey, es ist Geburtstag. Es wird doch wohl irgendjemand mit dem Mac mal ausprobiert haben, ob das jetzt auch startet, wenn ihr das da macht. Nein, funktioniert gerade nicht. Haben sie zumindest acknowledged, sagen, ja, arbeiten wir dran. Ja, schön. Hört mal auf zu feiern und macht, dass das Spiel wieder läuft.
Ja, das klingt so, als hätte man sich nicht wirklich Gedanken gemacht, hat dann irgendwann gemerkt, oh, 30-Jähriges, lass mal schnell noch irgendwas raushauen, wir müssen ja irgendwas zu bieten haben. Und dann kommt halt sowas bei rum. Also so finde ich, das ist wie so Last-Minute-Weihnachtsgeschenke kaufen, Alter. Hilfe, ja. Wir brauchen noch was, wir müssen jetzt uns irgendwas schnell aus den Fingern saugen. Weil also anders kann ich mir das auch nicht erklären.
Das stimmt, aber man merkte schon, dass die Feier an sich, also da haben sie sich schon viele Gedanken gemacht. Das sah super polished aus, das Team, divers aufgestellt. Also so richtig, Microsoft hat halt nochmal drauf geguckt und gesagt, so muss ein Geburtstag aussehen. Nur hat halt keiner wirklich die Spiele gespielt. Ja. Also ja, das ist das, woran es am Ende gehapert hat. So, und World of Warcraft, um mein Ding da quasi abzuschließen, habe ich auch wieder installiert, habe jetzt mit The War Within angefangen. Da wird es auch eine Episode zu geben. Bin ich sehr mit zufrieden, fängt gut an, das Add-on. Wobei ich sagen muss, den großen Hype erkenne ich noch nicht. Für mich spielt es sich sehr ähnlich wie ein paar der älteren Add-ons, aber qualitativ sehr hochwertig und schon auch episch der Ansatz, wenn es jetzt auf einmal um komplett Azeroth geht und das Überleben des Planeten. Das heißt also, die High Stakes sind auf jeden Fall schon mal gegeben und ansonsten sehr, sehr solides Add-on für den Start. Ich bin jetzt erst 2-3 Level drin und werde das wahrscheinlich in den nächsten 1-2 Wochen durchspielen. Bin ich schon gespannt.
Ich möchte kurz einen lustigen Einschub machen. Mhm. Ich habe hier neben mir ein Fenster und ich habe gerade einfach mal so random rausgeguckt und am anderen Fenster, also gegenüber ist eine andere Hauswand und da ist ein offenes Fenster und da steht ein Mann, der seine Katze am offenen Fenster bürstet.
Oh, nice.
Und dann schmeißt er die Fussel, holt er so aus dem Kamm raus und schmeißt sie dann so direkt aus dem Fenster. Und die Katze sitzt da so super casual und guckt sich alles an und findet das alles irgendwie ganz geil. Und das finde ich so lustig gerade. Ich habe das noch nie hier gesehen, dass das jemand so macht. Ja, ich wollte es nur kurz, weil es so ein absurdes Bild gerade war.
Finde ich schön. Das passt doch gut zu Redacted. Erklär uns mal, was das genau ist, Manu.
Genau, Redacted ist nicht etwa, dass ich ein Spiel noch unter Embargo spiele. Das
was
tue
ich gedacht
grade
habe.
Was ich auch gedacht genau. hatte, ja.
Redacted ist ja quasi, das schreibt sich auch so in Klammern und das Spiel heißt wirklich so. Also Redacted ist ja quasi das Ausschwärzen, das Zensieren sozusagen bei irgendwelchen Dokumenten. Und das Spiel heißt jetzt einfach so, Großbuchstaben, Klammer auf, Redacted, Klammer zu. Und ist ein Spin-off von, also gepublished von Krafton, von den Striking Distance Studios, Callisto Protocol, genau.
Ah, ja.
Es ist ein Hades-artiges Spiel, eben ein Spin-off spielt in dieser Welt von Callisto Protocol. Man spielt einen Gefängniswärter, der an dieser Strafanstalt arbeitet, Black Iron. Und man muss flüchten. Also es ist wirklich genau wie bei Hades, dass du eben halt so roguelike-mäßig versuchst dann durch die einzelnen Kapitel, also das sind dann halt die Gefängniszellenräume, Flure und so wie halt dieses Gefängnis da aussieht auf diesem Jupiter-Mond Callisto. So im Comic-Stil gehalten, alles sieht sehr, sehr cool aus, so Cell-Shading-Grafik, das ist auch das, was mich interessiert hat an diesem Spiel. Und so Zwischensequenzen werden dann auch mit so Comic-Panels gemacht. Richtig geiler Style, also sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Und das Gameplay ist Hades-artig, aber mit Kanonen, also mit Knarren. Ja, du hast halt dann auch so eine Pumpgun, du hast natürlich auch eine Nahkampfwaffe, so einen Elektrostab oder kannst eben auch verschiedene Sachen freischalten, haust am Anfang mit den Fäusten zu, hast nachher dann so einen Elektrostab und solche Geschichten und hast so Dual-Stick-Steuerung, die dann fürs Schießen ist, also du hast halt eine Pistole am Anfang, hast dann auch irgendwas, weiß ich, Pumpgun nachher oder dann halt auch so ein MG, was dann eher scharfschützenartig funktioniert. Und das steuert sich so Dual-Stick-mäßig und dadurch spielt sich's ein bisschen anders als ein Hades, was dann schon eher auch Hades 2 ja ganz klar auf den Nahkampf ausgelegt ist. Aber es hat trotzdem sehr viele Ähnlichkeiten, weil du auch ganz viel so dashen musst. Also du musst dann halt auch mit A immer ausweichen, wenn die Zombies-artigen Viecher da mit Gift auf dich spritzen und so. Und Ja, also ich meine, es ist, damit ist eigentlich schon fast alles erklärt. Ich erkläre vielleicht ein bisschen die Unterschiede, die
es zu Hades. Es ist ganz kurz, es ist eine 3D-Engine, ne? Aber ja, es ist trotzdem so wie Hades Fixed Perspective, ja?
Genau, okay. Es ist wirklich genau dieses gleiche isometrische. Natürlich ist trotzdem alles 3D, aber eben in dieser Cell-Shading-Grafik. Aber du kannst die Kamera nicht drehen, sondern du schaust immer aus der gleichen Perspektive von oben drauf. Kamera drehen hättest du auch gar keine Zeit dafür, weil du ja mit Dual-Stick-mäßig ständig am Ausweichen bist mit dem linken Analogstick und mit rechts natürlich zielst und schießt. Kannst auch mit Maus und Tastatur spielen natürlich. Und der Unterschied zu Hades ist eben A, natürlich dieses Science-Fiction-artige Setting, dieses Zombie-Setting, was es halt sehr unterscheidet. Also wenn man mit der griechischen Mythologie überhaupt nichts anfangen kann, ist es vielleicht eine gute Alternative. Es ist halt ein bisschen mehr auf Fernkampf und so auch ausgelegt. Und jetzt kommt aber der kleine Kniff, der uns wirklich von Hades unterscheidet. Du bist quasi in einem Wettrennen. Also du hast so personalisierte Gegner, die randommäßig gegen dich antreten, die auch so Charaktere sind. Also was weiß ich, der Hausmeister von dieser Station. Und es gibt aber nur noch eine Fluchtkapsel. Und das ist quasi so die Prämisse des Spiels. Es gibt eine Fluchtkapsel und ihr streitet euch drum, wer als erstes diese Fluchtkapsel erreicht. Das heißt, du siehst dann in so Cutscenes, so nach 3-4 Arenen, wo du Gegner erledigst, kommunizieren die dann immer mit dir. Du siehst, wie er gerade noch so in die Tür geht, der Hausmeister, die aber irgendwie noch vorher mit seiner Axt irgendwie ein Rohr aufhackt, sodass die aktuelle Arena jetzt unter Gift steht oder so. Ja. Und du kannst die auch ärgern. Also du kannst dann so Special Moves freischalten, um deren Run zum Beispiel zu stoppen. Also du hast dann so Special Combos, lädt sich dann auf und dann kannst du die wenn du mal einen kurzen, ruhigen Moment hast, kannst du die abfeuern, um die auf ihrem Weg zu blocken. Also du kannst dann sagen, die Keycodes ändern sich, sodass er irgendwie halt 30 Sekunden in dem nächsten Raum gefangen ist. Oder du kannst sagen, er nimmt mehr Schaden, dass er vielleicht vorher stirbt. Und dann hast du die Wahl, versuchst du den einzuholen und diesen anderen Gegner einfach zu töten. Das sind aber sehr schwere Bosse. Gerade am Anfang, wenn du noch nicht viel Progression hast, sind die halt ultra schwer. Oder versuchst du einfach schneller eine Alternativroute zu finden, weil genauso wie bei Hades hast du halt nach einem Arena-Kampf immer die Möglichkeit, in 2 oder 3 verschiedene Türen zu gehen und die Türen haben dann auch ein Symbol. Also da kriegst du mehr Credits, da kriegst du mehr Keycodes, da kriegst du vielleicht eine besondere Waffe freigeschaltet und so weiter. Also schon sehr ähnlich, aber eben mit diesem anderen Setting, dass du die versuchst einzuholen oder zu töten, was es dann ganz cool macht. Ein paar andere Kleinigkeiten sind noch drin. Du kannst deine eigene Leiche vom vorherigen Run wiederbeleben. Ja. Mhm. Kennt man natürlich auch, so Ghostfights, dann kämpft die halt mit der alten Ausrüstung, die du im Run davor hattest, gegen dich, aber wenn du sie dann schaffst, den Gegner, dich selbst, dann kannst du natürlich die Sachen auch wieder einsammeln und du hast es genauso wie bei Slay the Spire und diesen ganzen Roguelikes eben halt auch, immer wenn du eine Waffenfähigkeit kriegst, hast du halt eine Auswahl aus 3 verschiedenen Sachen, die dann halt seltener oder besonders sind, hat ja Hades auch.
Optional, dass du gegen dein alter Ego da kämpfst? Genau. Oder
okay, den musst du dann wirklich aktivieren. Also du kannst sagen, nö, ist mir gerade, ich habe zu wenig Health, ich riskiere es nicht.
Wollte ich gerade sagen, das wäre so fies, wenn dich dein gestorbenes Ich dann ständig umbringt, weil du gerade nicht so gut performst wie das Mal davor.
Genau. Krass. Ja, also wirklich ganz cool, das ist so ein bisschen anders zu denken. Es ist, das Spiel hat halt ein Problem, es macht eigentlich alles richtig, aber es tut sich halt schwer, direkt neben Hades 2 im Early Access zu bestehen. Mhm. Das Spiel ist fertig, das hat auch 140 sehr positive Rezensionen auf Steam, kostet gerade mal 25€, macht echt nichts falsch und ist auch ein fertiges Spiel. Aber Hades 2 ist halt im Early Access schon auch geil, so, weißt du, also ich weiß nicht, für wen das Spiel so richtig ist. Für Callisto Protocol-Fans, ich glaube, die gibt's nicht. Ja,
also, ich wollte gerade sagen, das war ja bei Callisto Protocol schon das Problem. Ja. Da hatte man noch gedacht, so okay, vielleicht holt das die Dead Space-Fans natürlich ab. Aber
die hatten auch das Problem, dass Dead Space rauskam.
Ja, exakt, da hat sich ja genau die gleiche Situation abgespielt, dass es ein viel besseres Spiel gab, was die gleiche Prämisse hatte. Mhm. Und meine Frage wäre jetzt noch auf den Fall hin, dass ich es gerade nicht mitbekommen habe. Warum heißt das Spiel denn Redacted? Also gibt's da noch, wird da auch eine Story erzählt oder ist das einfach nur wie bei Hades wird ja auch eine Story erzählt, aber bei Roguelikes passiert das ja anders als jetzt, weiß ich nicht, in einem Adventure oder so.
Genau. Bei Hades ist ja sogar sehr viel Story, also zumindest beim ersten. Den zweiten habe ich noch nicht so intensiv gespielt, wie da die Story-Erzählung ist, aber das war ja einer der Highlights bei Hades, dass du ja wirklich auch Story-Progression hast von Run zu Run und mit den Charakteren agierst. Das ist hier ganz ähnlich, also du lernst halt diese Figuren immer mehr kennen, die halt aber so ein bisschen so abziehen, Bildchen-Gegner sind. Also die sind einfach halt böse so, ja. Oder durchgeknallt. Ist schon auch amüsant, ist toll erzählt. Und das Redacted bezieht sich darauf, dass du deren Akten dann quasi an dem, du hast so ein Hub, so eine Basis. Mhm. Und da ist halt so ein Computer und deren Akten sind alle geschwärzt. Ah. Und du kannst halt nach und nach, wenn du mehr über die erfährst, dann schaltest du halt diese Schwärzungen frei und erfährst dann halt ihre Schwachstellen. Weil wie gesagt, die sind halt super schwer. Und mit der Progression machst du dann halt dir das Leben da ein bisschen leichter, um dann wirklich auch mal die Fluchtkapsel zu erreichen. Also das ist schon wirklich sehr clever und sehr durchdacht. Was mich ein bisschen nervt, ich finde, die Progression ist ein bisschen zu langsam. Also es ist tatsächlich eine sehr hohe Schwierigkeitshürde am Anfang drin. Und man braucht ewig, also was heißt ewig, aber halt schon irgendwie die ersten ein, zwei Stunden, bis man halt mal ein bisschen was freigeschaltet hat. Also da würde ich mir...
Ich wollte gerade fragen, wie ist denn der Roguelite-Ding? Ist das nur über Fähigkeiten, die dann halt vor dem Runs quasi freigeschaltet werden? Oder,
nee, du schaltest schon dauerhaft Sachen frei. Also du hast unterschiedliche... Anzüge, die du frei kaufen kannst und dann kannst du halt auswählen, fange ich jetzt mit 200 Credits schon in Run an, dann kannst du an den Computern vor Ort dir eben Health kaufen und solche Geschichten oder machst du einen, kaufst du dir einen Anzug, der mit dem du dich schneller bewegen kannst, solche Geschichten, also du hast schon dauerhaft, es gibt ja keine Klasse, ne? Du hast jetzt nicht unterschiedliche Klassensysteme, sondern du hast halt dann die Ausrüstung, mit der du in den Run startest, schaltest dir die Waffen frei. Wenn du es einmal geschafft hast, kannst du auch noch Upgrades für die Waffen dazu kaufen, solche Geschichten. Also die Progression ist dann schon ganz klassisch, dass du dir Sachen freischaltest für den nächsten Run.
Ja. Ich finde es ein bisschen seltsam, weil ich in Erinnerung habe, dass das Studio, das Callisto Protocol gemacht hat, ja geschlossen wurde. Also Glenn Schofield ist ja dann auch gegangen und das Team wurde aufgelöst. Und du meintest aber eben, das ist von den gleichen Leuten. Also sind das einfach vielleicht nur andere Leute bei Krafton? Weil das ist ja deren Marke sozusagen.
Ich gucke gerade, also Callisto Protocol wurde ja von Striking Distance Studios gemacht. Ich dachte eigentlich auch, dass ich da was gelesen hatte, gell?
Ja.
Aber das ist hier auch vom gleichen Studio, von den Striking Distance.
Vielleicht von denen, die übrig geblieben sind.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht haben die einfach eine Unit übrig gelassen und die machen das jetzt weiter, keine Ahnung.
Dass es mit Callisto Protocol nicht weitergeht, das war ja relativ schnell dann klar. Ja.
Vielleicht ist nur der Glenn gegangen.
Kann auch sein, dass das so war, ja.
Ja, weil die Seite, also die Webseite gibt's noch und auf der Webseite steht auch Career, man kann sich auch noch
für Redacted 2 bewerben. Aber also ich finde ja cool, du hast ja gesagt, von wegen zwei Spiele und dann ist vielleicht sogar Hades 2 das Bessere. Es ist natürlich auch eine Szenarioentscheidung. Also Redacted ist ja durch das Science-Fiction-Szenario schon komplett anders, so vom Look and Feel her. Von daher könnten sie da Glück haben. Ich finde aber Redacted als Titel wirklich fast richtig schwierig. Das
ja, du kannst auch nicht finden.
Ja, stimmt.
Das ist ein bisschen schade. Ganz anders übrigens, Doki Doki Literature Club, davon habe ich schon vorher gehört. Und jetzt gibt es das in der Plus-Variante.
Ach, das gibt es schon länger in der Plus-Variante. Für die Konsolen wurde das, das war ja eigentlich mal ein PC-Spiel, ein kostenloses, wohlgemerkt. Und das hat sich ja durch Mundpropaganda dann rumgesprochen und wurde ein Riesending. Es ist aber schon sehr lange her, das war 2017. Gott, sind krass. Wir alle alt. Ja, und die Plus-Version kam dann später als überarbeitete Version für die Konsolen. Und es war letzten Monat tatsächlich bei uns im PS Plus drinne. Und dann habe ich gedacht, okay, es ist nämlich so, dass das eine Visual Novel ist, aber eine Horrorerzählung. Also es ist keine normale japanisch-romantische Visual Novel, wo du einfach Leute verkuppelst, sondern es hat da gibt sehr verstörende Aspekte in dieser Geschichte. Und mein bester Freund hat mir immer gesagt, spiel das nicht. Ich kenne dich. Ich weiß, dass dich das triggert.
Und jetzt musstest du es natürlich spielen. Das ist eine super Werbung gewesen.
Ja, ich hab's halt, wie gesagt, das gibt's ja schon sehr lange mittlerweile, das Spiel. Ich hab's jetzt ewig ignoriert, weil ich mir das zu Herzen genommen habe, weil ich dachte so, der sagt mir das, ich glaub dem das. Mhm. Und ich muss sagen, ich konnte es nicht durchspielen. Das Spiel ist in drei Akte unterteilt, um das mal kurz nochmal zu umreißen, worum es da eigentlich geht. Wie gesagt, eine Visual Novel, du bist ein Schüler, ein Junge und gehst auf eine japanische Highschool und sollst dir halt einen Club aussuchen. Deine beste Freundin, Sayori, die überredet dich dann mit in den Buchclub zu kommen, der dann nach der Schule stattfindet. Und da triffst du dann auf drei weitere Mädels, Yuri, Natsuki und Monika. Und das fängt alles sehr harmlos an. Also da geht's halt darum, die unterhalten sich über Bücher, was sie so gerne lesen, welche Art von Bücher, ob das jetzt eher so Manga-Style oder Fantasy ist und so. Und dann kriegst du immer eine Hausaufgabe. Du musst dann Gedichte schreiben. Die kommen dann irgendwie auf den Trichter, das wäre doch mal ganz cool, wenn wir einfach mal ein Gedicht schreiben würden und sie uns gegenseitig zeigen. Und das Verstörende an dieser Sache ist die Unterhaltung zwischen denen. Also du hast halt nur Text, das Spiel ist komplett Text und Stand.
Keine Sprachausgabe?
Null Sprachausgabe. Mhm. Und ja, das muss man wollen. Also da muss
ja,
man.
Ja, genau, also ich bin da jetzt draußen. Ist ebenfalls nicht ganz spannend, aber.
Da muss man durchhalten, tatsächlich. Und diese Texte sind so übergriffig und so, also du merkst richtig die Anspannung zwischen diesen Charakteren. Mhm. Und das ist natürlich gewollt. Also du bist als einziger Junge in diesem, vier Mädels sind um dich rum in diesem Buchclub-Szenario. Und alle sind irgendwie pubertär. Und du musst dich ständig entscheiden, für wen du dich mehr interessierst. Und die fangen dann auch an, sich gegenseitig ausstechen zu wollen. Und die machen das.
Das klingt jetzt eigentlich super spannend wieder.
Die machen das aber nicht. Also die machen das auf sehr verstörende Art und Weise.
Ja, ja. Mhm.
Und jeder von diesen Charakteren hat halt so eine bestimmte, hast du halt so eine Ahnung, in welche Richtung deren Mindset so geht. Also du hast auch, bevor du das Spiel startest, explizit Warnungen, Triggerwarnungen, und kannst dann sogar aussuchen, eine Option, die dir erklärt, was genau in diesem Spiel passieren wird. Also die sagt dir dann auch so, wenn du diese Option wählst, dann wirst du halt gespoilert, aber falls du in einem instabilen Zustand bist, würden wir dir raten. Und das habe ich dann gemacht. Und dann steht da halt sowas wie, ja, es geht also um Depressionen, um Suizid, es geht um Obsession und so übergriffiges Verhalten und sowas halt.
Mhm.
Und das habe ich sehr, sehr schnell gemerkt anhand halt dieser Texte und der inneren Monologe, die dein eigener Charakter führt. Und gerade die Sayori, die ja von Anfang an uns begleitet und unsere beste Freundin ist, die hat ein unglaublich starkes, auffälliges Verhalten. Das hat mich sehr an mich selber erinnert. Das war schon erschreckend. Das war wirklich erschreckend, wie krass die mich an mich selbst erinnert hat vor meiner Therapie.
Welche Farbe hat die? Die Haare, meine ich, von ihr?
Es gibt ja zwei Mädels mit so kurzen.
Ja.
Mit so kurzen.
Mit braun und pink.
Genau, die hat die braunen Haare, glaube
okay.
ich. Ja, die hat die braunen Haare.
Und hat dich das jetzt getriggert, weil du dich selbst erkannt hast?
Ja.
Oder wegen den. Ja, okay.
Ja, also das hat mich richtig krass, weil du beobachtest dann natürlich auch, wie die sich verhält.
Mhm. Ja.
Und was die so sagt. Und da habe ich so gedacht, Alter. Das ist mir gerade ein bisschen zu real. So.
Ja,
und ich Ich glaube, das ist halt das, warum dieses Spiel so, so durch die Decke gegangen ist. Weil ich glaube, viele Leute haben da subtil Sachen drin erkannt, die sie halt vielleicht von Freunden kennen oder die sie von sich selber, weil sie selber eine Depression schon mal hatten oder so. Also, ey, da sind so klassische, ich weiß nicht, wie gut man sein muss, um das so zu schreiben, wie die das geschrieben haben.
Okay. Ist es denn, würdest du es genau deswegen jetzt irgendwie vielleicht weiterempfehlen für Leute, die das spannend finden? Würdest du sagen, das ist auch was, um das auszuprobieren oder sich mal in andere rein zu versetzen? Das fände ich jetzt spannend unter dem Aspekt.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Micha ist ja, der hat das bestimmt gespielt, weil das ist ein Horrorspiel. Also ganz im Ernst. Da geht's, also es hat ja drei Akte. Ich konnte nur den ersten spielen, weil am Ende des ersten Aktes, das ist krass. Da passiert was sehr Krasses. Und da habe ich gesagt, okay, hier ist Schluss. Es geht nicht. Und dann habe ich mir aber, weil ich ja wissen wollte, was noch kommt, ich habe es mir dann durchgelesen, was da noch passiert. Und da ist auch sehr viel Meta-Ebene drin. Also da passieren Dinge, die das Spiel halt bewusst mit dir als Spieler macht, so vierte Wandmäßig.
Das war genau das, warum es mich gereizt hat, eigentlich das zu spielen, weil ich gehört habe, das ist so Inscription-artig, ja, genau.
Und das ist halt, das wird richtig übel, das Spiel. Mhm, also.
Cool.
Das ist eine geile Nummer, aber ich würde sagen, Leute wie mich, die da wirklich Probleme mit haben, dass sie sich vielleicht irgendwo selber erkennen könnten oder die halt Probleme haben mit so so übergriffigen Dialogoptionen oder Dialogen an sich, also die einfach, da sagen die halt irgendwas aus nonchalant, aus dem Gefecht heraus, was halt sehr angreifend wirken kann. So, wenn du gerade instabil bist, so. Also das ist wirklich krass. Das habe ich bei noch keinem anderen Spiel erlebt und ich habe jetzt mittlerweile schon echt viele Sachen gespielt, auch aus dem Horrorbereich. Und das sind ja eher so Titel, wo man sich mal erschreckt oder so. Aber so.
Oder wo eine dann irgendwie auf einmal ein Messer zückt und das Ganze so horrorslashig wird.
Genau.
Und das ist ja hier nicht drin. Ja.
Und das geht wirklich richtig in die Tiefenpsychologie und das finde ich so krass.
Was mich an der Stelle noch interessieren würde, weil du gesagt hast, du hast dich selbst erkannt, wie du vor der Therapie warst. Ist es jetzt nicht auch, also ich bin da ja ganz unbescholten, deswegen frage ich so ein bisschen naiv, ist es nicht auch ein interessantes oder ein schönes Gefühl, sowas zu erkennen, dass man so war, aber jetzt sich selbst quasi analytisch betrachten kann, dass man so nicht mehr ist?
Also auf jeden Fall, das würde ich ja schon sagen. Also sonst wäre es vielleicht für mich auch gar nicht so gruselig gewesen, weil ich glaube, wenn ich das vorher gespielt hätte, dann hätte ich vielleicht eher mit ihr sympathisiert, so, weil ich vielleicht denke so, ja krass, die versteht mich so, die weiß, wovon ich rede so und das, aber da es ja jetzt nicht mehr so ist und ich mittlerweile gelernt habe, was ich halt früher für problematisches Verhalten teilweise hatte, sehe ich das halt mit Schrecken. Und das löst halt negative Gefühle aus. Und das finde ich, das fand ich halt zu anstrengend und zu krass auf die Dauer. Außerdem, ich bin wirklich nicht der größte Leser. Und da musst du richtig, richtig viel lesen. Und also selbst wenn ich es weiter ausgehalten hätte, wären meine Augen wahrscheinlich irgendwann einfach zugefallen, weil Lesen mich tatsächlich immer generell sehr müde macht auf die Dauer.
Aber das Spiel in der tiefen Psychologie mit Sprachausgabe zu machen, wäre wahrscheinlich auch noch mal eine höhere Schwierigkeit.
Das wäre vielleicht auch noch mal krass. Ja, ich glaube.
Meinst du, weil die eigenen Stimmen so wichtig sind, wie man sie sich vorstellt, wie die das gerade sagen? Und das wird ja auch was weggenommen?
Mit Text kannst du halt subtil arbeiten.
Genau, das meine ich damit.
Und das dann halt auch mit guten SchauspielerInnen rüberzukriegen, ist dann halt wahrscheinlich.
Ja, eine AI rüberlaufen lassen wird nicht reichen.
So. Ja, genau.
Ja, also es ist ein mega interessantes Experiment, ein krasses Spiel. Es war ein ganz kleines Team damals, die das entwickelt haben. Und
Team Salvato scheint diesen Hauptentwickler zu sein. Eine Frage habe ich noch, weil die triggert mich gerade im Trailer immer. Es scheint aber ja wohl ein Perfect Ending zu geben, das mir hier zumindest also, positiv mit so einer klavierspielenden Dame und Träumen und so. Kriegt man irgendwie, dass alle sich wieder mögen und man zu fünft eine Romanze hat? Oder?
Es gibt ein gutes Ending. Dafür musst du aber, das ist so ein bisschen Psycho Mantis-mäßig. Also da musst du schon Sachen für machen.
Okay.
Damit du das nach dem ersten
Durchspielen auch kriegst. Den Controller in den zweiten Controller-Port stecken oder wie?
Also ganz so ähnlich. Ich will jetzt nicht sagen, was genau man da macht. Aber du musst halt wirklich aktiv am Spiel Sachen verändern, beziehungsweise an Sachen verändern, die nichts mit dem eigentlichen Spiel auch zu tun haben.
Wow.
Solche Geschichten. Ja,
so quasi am PC reingehen, das Ini-File aufmachen, wo die Charakter.psycho-Text-File ist und da reinschreiben, loves, bla bla bla. Okay. Tunic-Level of shit. Ja, geil.
Es ist schon krass. Und ich wollte noch kurz sagen, wofür das Plus letzten Endes steht. Es gibt halt auch nicht so unbedingt story-relevante Abschnitte. Also du kannst halt auch, weil du halt ab und zu Entscheidungen treffen musst, ändern sich halt auch, je nachdem, welchen Durchlauf du machst, die Szenarien. Und da gibt es halt in dem Plus-Aspekt halt neuen Content, so Nebengeschichten, die du mit den Charakteren halt erleben kannst, die aber keine Auswirkungen auf den eigentlichen Verlauf der Story haben. Dann gibt es paar neue Musiktitel und es gibt eine Galerie, die man freischalten kann mit so Konzeptart und sowas alles. Also das ist tatsächlich der Zusatzinhalt, der da geboten wird.
Ich habe gerade noch mal nachgedacht, das geht ja eigentlich gar nicht, was ich gerade vorgeschlagen habe, weil das könnte man an der Konsole so nicht umsetzen.
Ja, nee, also es ist schon einfacher, aber trotzdem muss man halt Sachen machen, die nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun haben.
Falls jetzt noch Leute da draußen sind, die dachten, ich hätte mir das gerade ausgedacht. Also Tunic geht so weit wie das, was ich gerade gesagt habe. Nur just saying. So, was haben wir denn hier noch?
Spektralanalyse der Soundfiles.
Und ganz genau. Das ist echt irre. Ja, vielleicht nur als Rausschmeißer kurz. Ich habe jetzt, wie gesagt, Mac Mini mit dem neuen Apple M4-Chip. Das ist ein neuer PC, der unter 700 Euro zu haben ist. Und einem, ja, wenn man ihn als Spielekonsole quasi benutzt, unfassbare Performance gibt.
M4, also, oder?
Genau, der M4-Chip. Man kann damit halt auch Resident Evil 4 Remake spielen mit 60 FPS. Dann sieht das so ähnlich aus wie auf der PlayStation 5. Nur kann man natürlich sehr viel mehr mit einem Mac machen als mit einer PlayStation. Ich kann damit streamen. Die Sachen werden inzwischen nativ unterstützt. Ich habe da, wie gesagt, WoW am Laufen. Gut, Warcraft 3 startet gerade nicht, aber dieses Steam-Feature, dass man halt das Gameplay im Hintergrund aufnimmt und so, das wird auch alles inzwischen unterstützt. Es ist eine wahnsinnig gute Erfahrung, die ich mit diesem Mini-PC habe, der ein bisschen größer ist als ein Apple TV, also wirklich nur so handgroß. Und es ist einfach für Leute, die da draußen technikbegeistert sind, möchte ich einfach sagen, es ist irre, wie Apple gerade in Kreisen um Intel und AMD rumrennt und die halt gar nicht mehr mithalten können. Also die haben einen wahnsinnigen Schub an Performance und sind Jahr für Jahr toppen die sich da gerade. Das Ding ist jetzt genauso schnell wie halt der M1 Max, der schnellste Prozessor überhaupt auf ARM-Basis von vor 4 Jahren. Und den kriegst du jetzt hier auf einmal unter 700 Euro quasi auf dem Silbertablett. Absolut wahnsinnig, was das Ding machen kann. Und es ist, du hörst es nie und ich habe so unfassbar viel Platz auf meinem Schreibtisch auf einmal frei. Das ist wirklich eine ganz neue Welt für mich gerade. Und ja, nicht durchgängig positiv. Wie gesagt, so Sachen wie Warcraft 3 Reforged und so, die nicht gehen. Und natürlich vermisse ich auch das ein oder andere Steam-Spiel, was jetzt keine Unterstützung hat für Mac. Aber ein riesiger, gigantischer Großteil der Titel läuft halt schon. Und auch Baldur's Gate 3 läuft zum Beispiel perfekt. Und ich habe vor, das jetzt auch dann vor Weihnachten nach WoW noch durchzuspielen. Also meine Zeit ist neben iRacing dieses Jahr noch in WoW und Baldur's Gate drin. Und dann gucke ich mal weiter, wie es losgeht.
Jetzt echt WoW wieder angefangen.
Naja, das Add-on habe ich, ja, immer die Add-ons durchgespielt.
Weiß, Sascha hat es für IGN bei uns getestet und er hat gesagt, so gut war WoW noch nie.
Ja.
Gerade.
Also ich finde es, wie gesagt, vom Anfang an eher gleichbleibend gut, aber es ist halt ein anderer, dadurch, dass es um andere wichtige Dinge in der Welt geht, ist es gerade, wenn du investiert bist in die Lore von Warcraft, natürlich schon nochmal ein anderes Level.
Ja, aber ansonsten jage 20 Wildschweine und bring mir die Stoßzähne, ist geblieben vom Quest-Style, oder?
Immer mal wieder. aber nicht nur.
Also aber allein, es gibt jetzt ja auch die Mini-Dungeons mit 15 Minuten für erwachsene Menschen und solche
Geschichten. Einmal das. Und jetzt gerade wird halt auch noch Warcraft so gefeiert, beziehungsweise dieser World of Warcraft Geburtstag, der 20. Da gibt's dann so eine Fair, das ist wie so ein Vergnügungspark, wo du dich dann hinbeamst und dann kannst du irgendwie 20 Jahre WoW-History wird da aufgeführt auf einer virtuellen Bühne und dann habe ich mich da halt auch auf eine virtuelle Bank gesetzt und dann einem virtuellen Schauspiel zugesehen, die mir nochmal die Story erzählt, was ich vom Lich King oder so, von Add-ons der Vergangenheit. Es ist so eine super Zeit, auch um neu wieder reinzukommen. Die machen das ganz, ganz geschickt und richtig clever. Ich habe auch mal 2 Stunden jetzt nur so ein kleines Adventure-mäßiges Minigame gemacht. Das war eine Quest, die einfach so war, guck dir ganz genau das Level an, hier, du musst was finden, jemand wurde was geraubt, dann hast du so eine kleine Mini-Noir-Adventure-Story gehabt in WoW. Und genauso kann ich mich sehen, wie ich auf einmal mit meinen Kindern hier sitze und diese Pokémon-ähnlichen Minikämpfe anfange zu machen. Also in WoW, es ist quasi Videospiele-Welt, gibt es auch noch in WoW alles nochmal in so einem Container, wo du alles machen kannst. Du kannst auch immer noch Plants vs. Zombies spielen in WoW, wenn du willst. Also es ist
wann kommt Balatro in WoW?
Ja, auch das absolut möglich. Ja.
Ja.
So, Innovationen hatten wir die auch in den News. Ich guck mal kurz rüber. Ja, Microsoft hat eine Xbox entdeckt und zwar in ganz vielen Alltagsgegenständen, die wir in der Technik haben. Und zwar, was sehe ich denn hier? Ein Fernseher. Das ist eine Xbox.
Sagen kannst Sie sogar ein Quiz dazu machen zu dem Thema und sagen, was ist das, eine Xbox oder nicht?
Können wir auch machen.
Ja, also um das mal auszuschmücken, Xbox, ja. Microsoft hat eine neue Xbox-Kampagne gestartet und gehen immer mehr in die Richtung, die ich ja auch schon lange gesagt habe, dass sie das machen, dass für Xbox nicht mehr die Konsole im Mittelpunkt steht, sondern eben das Xbox Experience. Es hat ja angefangen damit, dass wir halt auch die Xbox sozusagen als App am PC einfach haben und du musst gar keine Xbox mehr haben, aber wenn du den Game Pass hast, kannst du halt dein Forza spielen und wenn du dann mal eine Xbox hast, spielst du es halt da nahtlos weiter. Und das weiten sie jetzt immer mehr aus und sagen, hey, dein Laptop ist eine Xbox for your lab. Dein Handy, this is an Xbox that makes calls. Ja? Oder die Quest Brille, this is an Xbox that you wear, weil du halt einfach deine Xbox-Spiele auf die Quest streamen kannst. Oder eine Fernbedienung, this is an Xbox inside, sozusagen, weil du es dann halt am Fernseher hast. Oder Xbox on the wall, die Smart TVs, die Xbox kriegen. Also die Kampagne ist jetzt ganz klar angelegt und ausgelegt und sie versuchen es halt so ein bisschen humoristisch. Da ist dann halt eine Katze im Katzenklo und dann steht, this is a Catbox statt Xbox. So.
Oder an Xbox for your lab as well.
Genau.
Ja, stimmt. Schnurbox.
Schnurbox.
Für mich ganz klar, dass es in die Richtung geht, dass das ihre Strategie ist, womit sie sich halt ganz klar von der Konkurrenz von Sony und Nintendo abgrenzen. Dass sie halt einfach sagen, uns ist wurscht, wo du unsere Spiele spielst. Wir geben dir quasi das Netflix für Games. Und deswegen für mich völlig nachvollziehbar, dass sie jetzt in die Richtung gehen. Hm. Die Frage ist halt, was bedeutet das für die Xbox-Konsole? Ich glaube nicht, dass sie die weglassen werden. Das hat Phil Spencer ja ganz oft betont, dass sie sagen, die Best Experience ist natürlich immer noch auf unserem Flaggschiff auf der Series X zu spielen. Dafür sind die ausgelegt, aber wenn du es nicht hast oder nicht möchtest oder unterwegs bist, im Hotel bist, kannst du es halt trotzdem spielen und trotzdem nutzen. Deswegen habe ich jetzt nicht die Befürchtung, dass wir in Zukunft keine Xbox-Hardware mehr haben werden.
Wie es der Zufall so will, hat mein guter Freund Kyle Bossman letzten Freitag genau zu diesem Thema ein Video gemacht. Und das allererste, was ihm aufgefallen ist, und mir zu meiner Schande gar nicht, das ist ein neues Grün.
Ja, das ist ein bisschen heller. Ja,
das stimmt
ja.
Auch.
Das ist nämlich das gleiche Grün, das Uber Eats hat und das WhatsApp hat. Das ist so ein Markengrün.
Spotify-Grün,
ja. Genau, das ist das gleiche Grün. Und das ist vielleicht auch eine interessante Änderung. Also warum gehen die weg von ihrem doch viel kräftigeren und dunkleren Xbox-Grün und bleibt das jetzt so?
Kann ich mir gut vorstellen. McDonald's ist ja auch auf diese Grün-Kampagne gegangen, einfach weil es angenehmer ist für die Menschen, die dann dahin gehen und konsumieren.
Ja, das also einfach nur spannend, weil mir das zuerst überhaupt nicht aufgefallen ist, dass das ein neues Grün ist tatsächlich.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob es das neue Grün ist, sondern halt für diese Kampagne haben sie jetzt das gewählt, weil es wahrscheinlich, sie haben ja immer abwechselnd einmal schwarz, einmal grüne Hintergrundfläche. Und das war das alte Grün, war wahrscheinlich zu knackig dafür.
Ja, das war sowieso nie schön, finde ich. Das war kein schönes Grün.
Das ist jetzt eher so ein mintiges, so ein After-Eight-Grün.
Ja.
Ich finde, das ist eine gelungene PR-Kampagne, die wir hier gerade beschrieben haben. Gleichzeitig sollte, finde ich, allen klar sein, diese Kampagne wird es nicht geben, wenn sie jetzt an Sony-Stelle diejenigen wären, die den Erfolg gefeiert hätten. Und dann würde Sony hier mit einem Blau versuchen, das ist eine PlayStation, das ist eine PlayStation, das ist eine PlayStation. Das ist die Alternativstrategie, die du jetzt halt gehst, um parallel die Erfolge mitzunehmen. Ganz klar.
Ja, passt aber schon auch eher zu Microsoft. Auch wenn sie jetzt die Führenden wären, wäre das schon, glaube ich, eher so ein Ansatz, der für den Konzern naheliegender wäre als jetzt für Sony. Also ich glaube, es wäre nicht so weit weg.
Ja. Aber um nochmal aufzugreifen, Manu, was du eben gefragt hast, nämlich ob es da weiter Hardware geben wird. Mhm. Also Phil Spencer hat letztens erst gesagt, dass sie ja auch an einem Handheld zum Beispiel tatsächlich arbeiten, dass das aber noch weit in der Zukunft liegt und dass sie auch weiter, also dass sie nicht von dem Hardware-Markt zurücktreten wollen, was für mich einfach, es ergibt immer noch keinen Sinn. Ich sag, wie es ist. Ich find's immer noch total seltsam für die paar Leute, die dann eine Xbox sich kaufen, obwohl wir gerade ein Plakat haben, wo 8 verschiedene Dinge drauf sind, die auch eine Xbox sind quasi, und dann immer noch die Konsole dazu bauen, die es eigentlich ja streng genommen dann gar nicht mehr braucht. Also ich find's
ja, es geht halt Richtung mobil. Das ist, finde ich, das starke Argument, was sie dahinter sagen. Das hat Nintendo vor allen erkannt, muss man auch so sagen, dass sie sagen, wir machen gar keine stationäre, klassische High-End-Konsole mehr. Da war Nintendo definitiv allen voraus. Und jetzt versuchen Microsoft und Sony ja auch, höchstens das Ganze irgendwie portabel zu machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die PlayStation 6 vielleicht nur portabel wird und aber halt auch cool und High-End. Auch das wäre durchaus eine vorstellbare Zukunft, weil auf dem stationären Bereich halt quasi gar nichts großartig vorwärts geht. Oder Und da kommen wir jetzt vielleicht, würden manche sagen, ist verschwörungstheoretisch, aber ich könnte mir vorstellen, auf einmal kommt Apple um die Kurve mit einem M6 oder M7-Chip. Mhm. Und die machen dann auf einmal eine wirkliche High-End-Konsole, wo auf einmal Microsoft und Sony eben keinen Zugriff haben auf diese krasse Entwicklung auf ARM-Basis und dann technisch ein wirklich neuer Sprung da ist, den die anderen einfach nicht mitgehen können. Und dann hast du Apple auf einmal als Player an der Konsole.
Da warte ich ja schon seit Jahren drauf. Also das ist jetzt nicht so. Also Apple Arcade hat ja so einen ersten in die Richtung gemacht. Apple TV hat jetzt Spieleunterstützung auch bekommen. Der Xbox-Controller und die PlayStation-Controller gehen nativ mit Bluetooth am iPhone und am iPad und so weiter. Die iPad-Games sind unfassbar beeindruckend, habe ich ja hier auch schon mal gesprochen. Also, dass du einfach ein Death Stranding auf dem iPad spielst, irre. Sieht halt jetzt auch nicht so viel schlechter aus.
Deswegen, teilweise glaub, sogar besser. Es gibt halt Dinge, die ARM-Chips einfach schöner auf der GPU-Seite rendern als die klassischen Chips.
Und wie krass sich die M-Chip-Reihe entwickelt, also so eine M4-Konsole wäre jetzt nicht so weit weg von einer PlayStation 5, hast du ja schon gesagt.
Ja.
Richtig geil. Also ich glaube, wenn die da noch mit einer Grafikchip extra entwickeln, dann geht's ab. Glaube ich tatsächlich, dass wir das sehen werden in naher Zukunft. Aber was jetzt die Hardware angeht, PlayStation fühlt sich gerade auch bestätigt. Also die PS5 Pro-Verkäufe, auch wenn es keine Spiele dafür gibt, die es richtig rechtfertigen, gehen durch die Decke. Also die sind sehr, sehr happy laut aktuellen Meldungen, was die Verkaufszahlen angeht. Verkauft sich jetzt schon besser als die PS4 Pro.
Crazy.
Uff.
Ja.
Uff. Ja, das ist überraschend und verrückt.
Ja, wenig überraschend dagegen ist, dass der Splinter Cell-Film gecancelt wurde. Wer hätte es gedacht?
You überall, don't say.
Wir haben unseren Podcast gehört und alles Empörung über schlechte, unnötige Verfilmungen. Und dann haben sie gesagt,
für Manu hätten wir den Film ja rausgebracht. Der hat auch echt ein gutes Drehbuch. Aber Anne sagt, wir sollen es nicht machen. Ja. Also zack, tot. Tom Hardy sollte den spielen. Splinter Cell Movie is dead. Surprising no one, schreibt IGN USA.
Ja.
Also die Marke Splinter Cell ist einfach,
Was
ist
auch noch
das Spiel? Ich glaube, das neue Spiel oder / Remake, das ist noch in Entwicklung. Das wird kommen.
Niemals.
Ey, ohne Witz, das ist schon so lange irgendwie angekündigt und am Kochen, wie man so schön sagt. Und ich traue denen zu, dass das so eine Beyond Good and Evil heißt es. So eine Beyond Good and Evil 2 Nummer ist, weißt du, wo die Leute heiß gemacht haben und am Ende wurde das komplette Projekt einfach still und leise gedroppt.
Dabei ist es halt straightforward. Das ist ja nicht so wie Beyond Good and Evil 2 angelegt als großes NFT-Scam.
Es ist auch super dumm von Ubisoft, dass sie sich verhalten, wie sie sich verhalten, weil alle schreien nach Splinter Cell.
Nö, ich nicht.
Nö. Ich glaube, es wird überbewertet tatsächlich auch. Ja.
Na, ich glaube schon, dass die Nachfrage für Splinter Cell im Vergleich zu dem 100.000. Assassin's Creed doch dann schon hoch ist.
Nee. Niemals.
Befürchte ich leider auch nicht. Um das jetzt einfach mal kurz ablenkend reinzuwerfen, worauf ich richtig Bock habe und was ich extrem vermisse, ist der Multiplayer-Modus aus Splinter Cell 2 oder 3 war das. Das war so Spice versus irgendwie so eine Defense Force. Und dann konnten halt zwei schleichen und sich so Sam Fisher-mäßig agieren. Und die anderen haben versucht, sie in Ego-Shooter-Manier aufzuhalten. Das war ein wahnsinnig geiler, gut balancierter, toller Modus, den wir seitdem nie wieder in dieser Form gesehen haben. Falls doch, schreibt es bitte in die Kommentare unter diesem YouTube-Video /Podcast auf Discord. Da würde ich gerne was sehen, weil das gibt's gar nicht mehr. Während es Splinter Cell-Likes eigentlich immer wieder mal alle paar Jahre gibt.
Also ich habe jetzt mal die Verkaufszahlen rausgesucht von Splinter Cell und die sind halt im Vergleich zu Assassin's Creed sind die halt ein Witz. Also das erste Splinter Cell hat sich 6 Millionen Mal verkauft und das ist der größte Erfolg. Danach sind sie fast nie über die 2 Millionen gekommen.
Also ja, aber es gab ja ewig kein Splinter Cell mehr und Assassin's Creed, du bist deswegen ja gesättigt, weil jedes Jahr ein neues kommt.
Also die gesamte Splinter Cell-Serie über alle Spiele hinweg hat 30 Millionen verkauft und das ist ja normale Verkaufszahl für ein Assassin's Creed.
I don't know.
Ja,
naja.
The facts, Anne. Face the facts, muss ich da sagen. Das stimmt. Die sind leider ziemlich. Wir facen. Facen wir mal die Facts von GTA. Da ist auch was Lustiges passiert, nämlich wurde da ein Update auf einmal rausgehauen, ein Shadow Drop von Take Two. Und auf einmal sehen die Trilogy Remakes besser aus als das nicht so schöne, was wir da gesehen haben, als sie rausgekommen sind. Und da gab es auch ein Entwicklerstudio, das hieß Grove Street Games. Die haben da stark dran mitgearbeitet. Und die wurden jetzt, nachdem diese Patches rauskamen, auf einmal einfach aus den Credits rausgestrichen, was nachträglich dann als absoluter Dick-Move beschrieben wurde von dem Entwicklerstudio, weil die haben natürlich schon daran mitgearbeitet, aber anscheinend hat man das dann nicht mehr, oder ist das so ein bisschen so ein Racheakt, denn da wurden jetzt die Entwickler einfach rausgestrichen und die haben den Code genommen, die für die Mobile-Apps rauskamen. Das wurde nämlich ja vorher auch schon mal, da gab es ja irgendwie HD-Remakes von GTA Vice City und Teil 3 und so und San Andreas, und den Code haben sie jetzt wohl genommen als Primärcode und Grove Street, obwohl die halt an den Releases mitgearbeitet haben, einfach dann als aus den Credits rausgestrichen. Nee,
aber wenn man den Code nicht mehr nutzt, die haben jetzt halt den Code genutzt von den Videogames Deluxe. Das ist ein ehemaliges Team, was auch LA Noire mitentwickelt hat bei Team Bondi. Klar, warum sollen sie dann da noch die Credits reinschreiben, wenn sie nichts mehr von denen drin haben? Das finde ich jetzt gar nicht so dickig. Oder? Wenn man wirklich auf einer anderen Codebasis das dann aufsetzt und selber die Arbeit macht, die deinen Auftrag Nehmer einfach nicht erfüllt hat.
Dieses Team Bondi Studio hat aber halt nicht offiziell an GTA Trilogy mitgearbeitet, während die halt schon. Und das Produkt heißt ja schon immer noch Grand Theft Auto The Trilogy. Ich kann es schon verstehen. Und gleichzeitig sieht man dahinter vielleicht auch, wo Sachen passieren, die wir alle gar nicht mitkriegen, weil da inzwischen so ein krasser Hammer drauf ist bei Take-Two, dass Sachen einfach gar nicht, bei Rockstar vor allen Dingen, dass die Sachen alle gar nicht mehr an die Öffentlichkeit kommen. Die scheinen auch super unzufrieden gewesen zu sein mit diesem Remake, wie es an die Öffentlichkeit gelangt ist. Und das war schon vielleicht leicht image-schädigend für die GTA-Marke. Und jetzt haben sie es in-house sozusagen gefixt, rausgebracht und sagen dann einfach, Leute, mit euch arbeiten wir auch nie wieder zusammen. Das war eine Shitshow mit euch. Ja, spannend. Ja.
Aber also, sieht jetzt tatsächlich gut aus.
Besser.
Ja. Ja. Too little, too late, würde ich aber trotzdem sagen, oder?
Ja. Auf der anderen Seite finde ich super, dass es halt einfach passiert. Und das ist genau, das ist jetzt das, was sich Manu und ich ja auch wünschen für Star Wars Outlaws, dass Sachen einfach nachträglich gefixt werden und besser werden und Leute daraus lernen. Weil das ist dieser Longtail, der hat Relevanz, weil Spiele immer länger am Markt bleiben und wir halt nicht diese großen Umwirbelungen von Releases sehen, wenn sie rauskommen. Das finde ich gut. Ja.
Eben, finde es gut, dass es nicht einfach, nö, haben wir jetzt abverkauft, müssen wir kein Geld mehr reinstecken, sondern dass man wirklich auch diesen Game Preservation Aspekt wirklich auch ernst nimmt.
Ah, ich bin der Meister der Überleitung. Give it to us. The GOG Preservation Program von Good Old Games.
Es wäre noch viel schöner gewesen, wenn du es nicht erwähnt hättest, dass das ein toller Übergang ist.
Entschuldige, aber das musste ich.
Genau, GOG hieß ja mal Good Old Games. Und dann haben sie das ja irgendwann nicht mehr so an die große Glocke gehängt, dass das der Name war. Und GOG wollte sich auch ein bisschen größer positionieren als wirklich PC-Vertriebsplattform, die im Gegensatz zu Steam halt DRM-frei ist. Haben ja dann mit Witcher auch angefangen, eigene Spiele zu machen und zu lancieren und sind ja auch deutlich gewachsen. Also ist ja auch eine ernstzunehmende Konkurrenz geworden, neben Epic und Steam da auch einfach Spiele zu kaufen. Und für PC-Spieler und Spielerinnen ja echt nicht unwichtig. Aber dieses Good Old Games war ja eigentlich auch so Game Preservation. Ja, also wir machen Spiele, die alt sind, wieder spielbar auf modernen PCs. Ja?
Kleiner
also
Einschub, Spiele, bestes Beispiel, Warcraft 2, dort noch in 4:3 problemlos spielbar. Ja. Warcraft 1, ja.
Oder eben auch so Sachen wie Theme Hospital, Rollercoaster Tycoon, die du auf so DOS-Spiele quasi, die du dann halt gar nicht mehr lauffähig hast eigentlich auf einem modernen Windows-System. Teilweise laufen die Spiele dann ja auch zu schnell, ja, weil die Prozessoren halt irgendwie zu schnell sind, solche Geschichten. Und die haben sich ja immer zur Aufgabe gesetzt, bei GOG diese Spiele dann quasi zu patchen, zu optimieren, die Lizenzen von Ubisoft und Co. einfach einzukaufen und die Spiele zu pflegen und zu machen und dass sie immer auch gepatcht werden, wenn irgendwelche Windows-Updates und solche Geschichten kommen. Die ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass das quasi der Grundansatz war. Und jetzt haben sie sich aber wieder ihre Wurzeln besonnen und haben dieses Good Old Game Preservation Program gestartet, wo sie jetzt quasi das Versprechen abgeben, bei den wichtigsten Spielen immer wieder auch da ein Auge drauf zu werfen. Die haben jetzt eine Liste mit 100 Spielen gemacht, quasi der All-Time-Katalog, bei dem jetzt immer gewährleistet werden soll, dass die halt gepflegt und gehegt werden, die Spiele. Und das sind halt wirklich einfach die ganz großen Namen natürlich auch dabei. Und
Diablo, Dragon Age Origins, Sehr, sehr wichtig. Ja. Also auch moderne Klassiker möchte ich damit betonen. Rollercoaster
Tycoon Deluxe. Age Origins zum Beispiel. Genau, wenn man das jetzt gerade nachholen will, super.
Fallout, Blade Runner, Alpha Protocol, auch wieder eins dieser modernen 360-Era-Klassiker, wo ich richtig froh bin, dass sie halt nicht nur irgendwie in den 90ern rumdödeln, sondern auch moderne Early 2000-Games dann mit drin haben. Selbst Mad Max.
Ja, und das war super.
Ja. Mhm. Und das finde ich ein gutes Programm, dass sie sich da quasi wieder dran erinnern und das jetzt wieder da in den Vordergrund stecken, weil Preservation ist halt immer wichtiger. Wir haben es ja auch ganz oft bei Liebe Fee, wenn Attila und ich drüber sprechen, so das ist dieses, die Kuration der Spiele ist die eine Sache, aber eben halt auch dieses Erbe irgendwie aufrechtzuerhalten, weil die Publisher selbst machen das halt einfach oft nicht, weil ihnen das Geld dazu fehlt.
Oder schlecht, so wie Blizzard.
Ja, oder schlecht. Genau.
Ja.
Ja, also es soll wahrscheinlich auch noch wachsen. Also wenn man auf die Seite geht bei GOG, dann zählt der Counter so hoch, Games in the Program rattert so hoch auf 100. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann halt nach und nach auch aufgestockt wird. Sonst hätten sie da nicht so einen Counter drin, würde ich jetzt mal vermuten. Und genau, das kostet jetzt auch nichts extra oder so. Also du kaufst halt ganz normal die Spiele. Für die ist es natürlich auch halt ein Marketinginstrument, klar. Aber auch halt eins, was zur Vision der Firma einfach gut passt.
Und da muss immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden. Also ich finde, klar, das ist auch eine PR-Kampagne, die jetzt hier gestartet wird, aber halt auch eine Transparenzkampagne. Weil wenn da Geld reinfließt intern, dann sollten die Leute da draußen halt wissen, wo das Geld hingeht. Wenn ihr da Sachen kauft, dann das Geld wird dafür genutzt, dass solche Sachen passieren. Und das ist einfach eine wichtige Geschichte. Auch, dass wir darüber reden. Ansonsten haben wir nämlich irgendwann wirklich den Fall, dass alles irgendwie auf Fanbasis gemacht werden muss. Und das ist auch, finde ich, schwierig. Ich finde, es sollten nicht nur die SpielerInnen da draußen dafür verantwortlich sein, dass wir sowas wie Exodus haben, wo du die alten Klassiker dann noch spielen kannst und halt Plattformen wie archive.org. Ja. So. Und damit wir nicht irgendwann mal nur noch bei archive.org zu finden sind, nochmal der Hinweis darauf, unterstützt uns auf steadyhq.com/insatmoin oder patreon.com/insatmoin. Nehmt teil damit an unseren Gewinnspielen und pusht unseren Podcast Beyond All Limits. Und dann räume ich ab. Bis zur nächsten Woche.
Tschüss.
Tschüssikowski.
Tschüss.
GOP, Good Old Podcasts.